Und dann war ich bei dem Psychologen, der gleichzeitig ein Coach war, ein ganz toller Mensch, der mir dann die Frage gestellt hat, was macht dich glücklich? Simple Frage, kann jeder ganz schnell beantworten. Habe ich übrigens auch ganz schnell beantwortet. Gesundheit, Freunde, Leben, Reisen, Geld, keine Ahnung, oberflächlich. Und dann lag ich abends im Bett und habe da über die Frage nochmal nachgedacht und habe gesagt, hey, wenn du jetzt nicht ehrlich zu dir bist, also wenn du jetzt nicht irgendwann mal anfängst, auch mal diese Kruste und dann einfach mal zuzulassen, dann nie mehr. Und dann habe ich nochmal angefangen, mir dich hinzusetzen und sagen, okay, was macht dich wirklich glücklich? Was willst du? Manchmal ist die Frage einfacher zu beantworten, was willst du nicht mehr? Und habe das dann getan und habe da eigentlich gelernt, wie wichtig dieses Thema Ehrlichkeit zu sich selber ist. Und auch das ist für mich keine Schwäche, sondern das ist Größe, darüber zu reden. Wenn ich jetzt heutzutage jemanden einstelle, in welchem Bereich auch immer, dann bin ich überzeugt von diesem Menschen und dann kriegt er alle Kraft, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, er soll mich, und wäre schön, wenn er mich mitnimmt auf der Reise, die er dann unternimmt in seinem Fachbereich, aber er hat freie Hand, er hat freie Kraft, natürlich Budget, das ist das, was ich dann zu verantworten habe, aber erstmal in den Gedanken, in den Ideen ist er frei. Und gerne diskutiere ich auch, gerne bin ich auch an diesem Tisch und habe meine Meinung, bin aber immer der einer davon, der am langen Ende sagt, hey, du bist Experte, du bist Fachmann, wenn du denkst, ist das Richtige, stehe ich zu 100% dahinter.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, eine neue Ausgabe vom Leader Talk und ich freue mich wie immer über meinen Gast heute ganz besonders, weil ja vor vielen, vielen Wochen habe ich Max Eberl zugerufen, angefragt, hast du nicht mal Lust mit mir über Leadership, über Werte zu reden? Und Max sagte, ja gerne, wir machen den Termin aus und ich dachte die ganzen Tage, hey, da kommt bestimmt nochmal ja eine Verschiebung des Termins oder ne, bei all den Dingen, die so ein Bayern-Vorstand zu tun hat, kann es natürlich auch mal sein, dass man Dinge priorisiert. Aber nein, heute pünktlich, Max, und dafür danke ich dir sehr. Und es ist auch schon ein Zeichen von einer gewissen Integrität. Vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir über deine Gedanken, über Leadership, über Führung. Und schön, dass du heute mit dabei bist.
Sehr, sehr gerne, freue mich und bin auf die Fragen gespannt.
Ja, so ein paar Dinge bereite ich natürlich immer vor. Wäre es okay, wenn ich nochmal ganz, ganz kurz und knapp so deine Vita so resümiere, damit einfach nochmal klar ist, so was hat der Max Eberl eigentlich in seinem Leben so getan als Fußballer, als Funktionär? Du hast ganz lange für den FC Bayern gespielt, das ist bekannt, in der Jugend, Amateurmannschaft, ein Bundesligaspiel gemacht für den FC Bayern, dann beim VfL Bochum gespielt, Greuther Fürth und Borussia Mönchengladbach. Das Thema kein Tor geschossen, ne, streifen wir vielleicht, wollte ich nochmal nachfragen, stimmt das tatsächlich in all diesen Spielen, nicht ein einziges Tor? Aber das so erstmal deine Station, Max, und dann ja relativ früh mit 32 Jahren Nachwuchskoordinator geworden beim Borussia Mönchengladbach, 2008 Sportdirektor für 2 Jahre und zwischen 2010 und 2022 Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach. Dezember 22 dann Red Bull Leipzig bis September 23 und seitdem März 24 Sportvorstand beim FC Bayern. Max, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen was gelesen. Ich habe gelesen, dass du in Bogen geboren bist und ich würde erstmal einsteigen wollen, tatsächlich so, wie muss ich mir so die Welt vorstellen, in der Max Eberl groß geworden ist, den Weg zum FC Bayern gefunden hat, schon ganz, ganz früh, also relativ ungewöhnlich, ich glaube mit 6 Jahren. Wie ist Max Eberl, wie bist du groß geworden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also erstmal bin ich sehr, sehr wohl behütet groß geworden. Meine Eltern, meine Mutter war Assistentin, mein Vater war bei der Bundeswehr, 7 Jahre ältere Schwester. Sie haben in München hier dann gelebt und die Frage ist schon oft gestellt worden, warum direkt Bayern München? Ich kann diese Frage eigentlich gar nicht beantworten, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ich weiß nur, dass wir zu Hause beim Abendessen und beim Mittagessen immer Diskussionen hatten, weil ich wollte immer unbedingt zum FC Bayern. Und bei uns war aber Alte Heide um die Ecke. Und meine Mutter hat gesagt, dann geh doch zu Alte Heide Fußball spielen, mach doch da und fang doch erstmal an. Ich habe gesagt, nein, ich will zu Bayern, ich will zu Bayern. Und ja, bei irgendeinem Mittagsgespräch hat dann mein Vater gesagt, na gut, dann fahr doch mit Max einmal dahin, dann wahrscheinlich gibt's eine Absage und dann hat man das Thema geklärt. So kam es dann auch. Irgendwann hat meine Mutter gesagt, okay, ich fahre dahin und schauen wir mal, was passiert. Und ja, dann kam es erstmal, wie es kommen musste. Wir kamen an und der Bayern-Trainer hat dann gesagt, das war 1980, hat dann gesagt, naja, hier glaubt jeder beim FC Bayern trainieren zu wollen und wir brauchen keinen und okay. Dann wollten wir schon wieder umdrehen und gehen. Dann sagte er aber, okay, komm, jetzt seid ihr schon da, so weit aus Schwabing hergefahren, kann einmal mittrainieren und dann hat er ein schönes Erlebnis gehabt. Und dann war es so, ich habe trainiert, habe meine Taschen dann wieder gepackt nach dem Training und wir wollten eigentlich wieder direkt fahren. Und dann kam der Trainer hinter uns hergelaufen und sagte, ja. Also, wenn Max Lust hätte, könne er öfters kommen.
Immerhin.
Und so war mein Start eigentlich beim FC Bayern, was natürlich für meine Eltern, deswegen bin ich ihnen auch sehr, sehr dankbar, ein Riesenaufwand war damals von Schwabing, zweimal die Woche, nicht wie heute 4-5 Mal im Jugendbereich, aber zweimal die Woche quer durch die Stadt zu fahren im Berufsverkehr, um dann hier in der Sebener zu trainieren. Das war ein Riesenaufwand, den meine Eltern für mich aber, oder hauptsächlich meine Mutter dann für mich geleistet hat. Und deswegen hat meine Mutter da auch einen großen, großen Teil daran, was dann daraus geworden ist. Mhm. Aber so war tatsächlich der Start beim FC Bayern und habe dann eben hautnah erleben dürfen, wie Uli Hoeneß dann von 1980 bis in die 90er herein diesen großen FC Bayern, den wir heute erleben, aber damals mit Fundament gebaut hat.
Und jetzt ist es so eine Situation, also du kommst da an, ich versuche es mal gerade so zu übertragen ein Stück weit. Also der Trainer hat dir erstmal nicht zugetraut, naja komm, ach jetzt bist du schon mal da. Gab es häufiger, wenn du es jetzt mal so auf der Ebene betrachtest, dass so dir so erstmal gar nicht das vielleicht zugetraut wurde, was du dann imstande bist zu leisten?
Zwei für mich elementare Dinge haben sich daraus entwickelt oder hatte ich damals schon in mir, die ich heute auch als sehr wichtige Punkte in meinem heutigen Leben noch sehe, ist A, überzeugt sein von was und sich dafür einzusetzen, Klammer in der Familie, darüber zu diskutieren, ich will aber gerne Bayern München machen, also was in den Kopf gesetzt, wo man denkt, das ist was Gutes, dafür dann einzustehen. Und das Zweite eben dann mit der Geschichte des Trainers, Underdog.
Ja.
Wissen, was man kann, davon überzeugt sein, sich nicht beeinflussen lassen, sondern das zeigen, wie man ist. Und dann wirst du das auch erreichen, was du möchtest. Also auf der einen Seite Überzeugung, auf der anderen Seite dann eben auch diesen Fleiß, diesen Mut, sich dann trotzdem durchzusetzen. Und das sind schon Punkte, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet haben.
Also zwei ganz wichtige Punkte, die du damals schon erlebt hast, mitgenommen hast. Mir fiel gerade nochmal das Wort Beharrlichkeit auch ein. Also das halte ich für eine große Gabe und Tugend auch von erfolgreichen Menschen. Siehst du das ähnlich?
Ja, Beharrlichkeit, glaube ich, wenn man immer kämpfen muss, um auch das zu erreichen, was man erreichen möchte, wenn es einem nicht geschenkt wird, das kannst du nur erreichen, wenn du eben beharrlich bist, wenn du nachhaltig bist. Wie gesagt, es kommen für mich dann noch wichtigere Tugenden dazu, aber das ist erstmal diese innere Einstellung, die man haben muss, auch diesen inneren Widerstand zu überwinden, zu sagen, auch von außen kommen Widersprüche, trotzdem setze ich mich durch und will zeigen, was ich kann.
Genau.
Klar, das entspricht natürlich, man muss ein gewisses Talent haben, ohne Frage, ohne Talent geht es gar nicht, aber Talent allein ist es eben nicht. Und für mich ist es bis heute so, Talent ist ein wichtiger Fakt, aber der andere Fakt, zu sein, wie man ist, Charakter, ist sogar fast noch wichtiger. Also ganz simples Beispiel, wenn ich heute einen Spieler verpflichte und einer hätte ein bisschen mehr Talent als der andere, aber der andere dafür einen herausragenden Charakter, dann würde ich mich immer für das weniger Talent und für den größeren Charakter entscheiden.
Mhm, interessant, ja. Es braucht ja auch Persönlichkeit, auch auf dem Platz, auch in der Kabine. Ist auch vielleicht ein grundsätzliches Thema im Fußball. Wenn man dich so erlebt, Max, du bist sehr offen, eine gewisse Liebenswürdigkeit sogar, möchte ich dir attestieren. Ist das Resultat dieses Wohlbehütung? Also Jürgen Klopp hat mir das so ähnlich mal beschrieben. Also er ist quasi mit Liebe überschüttet worden. So hat er es beschrieben und merkt natürlich auch, dass das so das Fundament ist von seinem Wesen, dass er eben dann auf andere Menschen zugehen kann, eine Offenheit zeigen kann. Ist das auch ein bisschen, ist das auch bei dir ähnlich gelagert? Also, dass das so das Fundament deines Wesens auch ist?
Also ich habe gelernt, ich habe Liebe bekommen, aber ich habe auch gelernt, wie man sich zu verhalten hat, was Anstand betrifft, was Umgang mit Menschen betrifft, was Unterstützung betrifft. Und ich habe einfach immer gespürt, Unterstützung hilft, Harmonie, ohne dass man sich jetzt dauernd im Arm liegt, aber ein Miteinander wird zu deutlich mehr Erfolg führen als ein absoluter Führungsstil, wo man wirklich auf sich alleine gestellt ist und denkt, man kann alleine alles schaffen. Natürlich bist du als Führungskraft auch manchmal alleine, aber dann ist es ja noch umso schöner, wenn du Menschen um dich herum hast, die du gewonnen hast für dich. Für mich ist ein großer Punkt, Leader müssen Menschen im Herzen treffen. Wenn Leader Menschen im Herzen nicht treffen, sondern nur, ich sag mal, den Augenschein haben, dann wird es meistens, und das ist ja meistens so, wenn es schlechter läuft, dieses Zusammenstehen etwas schwieriger sein. Und deswegen ist dieses Harmonie, Miteinander, als Gruppe was erreichen zu können, als Gruppe deutlich mehr erreichen zu können als alleine, das ist tatsächlich so, dass bei dem Thema Liebe und Harmonie in der Familie, aber nachher auch in der Mannschaft. Natürlich, wenn ich dann in der Mannschaft bei Bayern war, musste ich mich durchsetzen ein Stück weit. Ich wollte meinen Platz behalten. Und trotzdem wusste ich, ohne die anderen geht's aber auch nicht. Und das hat sich quasi wie ein roter Faden in meiner ganzen Karriere auf, wie auch neben dem Platz durchgezogen. Dieses Thema Gruppe zusammenführen, wenn man vorne ansteht, die Menschen auch zu berühren, um sie mitzunehmen, sie mitgestalten zu lassen. Das sind jetzt ganz plakative Dinge, aber das sind tatsächlich Dinge, die mein ganzes Leben begleitet haben und die ich auch vom ersten Tag bis heute und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange leben werde.
Also die Menschen im Herz treffen, also mitnehmen, ne? Das ist ja was Fundamentales. Da geht es ja auch um ganz einfache Dinge. Also, dass man gern miteinander Zeit verbringt, dass man den anderen gerne sieht, die andere gerne trifft, dass man erstmal ein grundsätzlich positives Gefühl hat, egal was dann inhaltlich, fachlich, was man auch besprechen muss, aber dass es erstmal im Miteinander eine gute Ebene, eine gute Beziehungsebene gibt und dafür auch zu sorgen, dafür auch die Antennen zu haben. Und es gibt genügend Führungskräfte auch, die diese Beziehungsebene komplett auslagern und wenig Gefühl dafür haben, so Mensch, was ist denn jetzt gerade adäquat? Ist der andere offen? Also ist dieses Gefäß offen, dass ich da was reingießen kann?
Ja, es geht halt um Menschen. Mhm. Es geht um ein ganz simples Miteinander mit Menschen, ob das jetzt in der Gesellschaft ist, im Alltäglichen oder eben in einer Fußballmannschaft oder eben auf einer Führungsebene. Du hast immer mit Menschen zu tun und der Umgang mit Menschen ist einfach das Elementare. Und dabei geht, jeder hat seinen Führungsstil und es gibt auch den von oben herab, würde ich mal sagen. Der kann auch erfolgreich sein. Für mich war halt immer der andere, der offene, der herzliche, der trotzdem gerade, deswegen solche Worte wie Authentizität, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, das sind alles Themen, die sehr, sehr wichtig sind, weil nur wenn ich so bin, kann mich auch ein Stück weit lesen und verstehen. Und man ist zwar Führungskraft und man steht voran, aber du bist ja im Grunde eigentlich nur Repräsentant dessen, was die Gruppe zusammen erarbeitet, leistet, schafft. Nur das ist das, was du am langen Ende repräsentierst. Und es funktioniert eben in meiner Welt, funktioniert es mit einem Miteinander, mit einem respektvollen Miteinander. Und wenn die Leute eben, deswegen dieses Wort authentisch oder berechenbar, ja, dann kann der Gegenüber auch mal akzeptieren, wenn einer sauer ist, wenn einer auch mal diskutiert, wenn einer auch mal lauter ist. Aber die Leute wissen, wie man ist. Und das ist eben, das entsteht aber in einem Zusammensein, in einem Zusammenleben, wo jeder auch authentisch sein darf und sein soll.
Ja, und was du gerade so von dem Gruppenprozess oder von dem Teamprozess auch beschrieben hast, das erinnert mich gerade auch an das Wort der psychologischen Sicherheit, das immer mehr auch in den Fokus rückt bei dem Führen von Teams. Also psychologische Sicherheit meint, dass jedes Mitglied einer Gruppe sozusagen in der Lage ist, Dinge anzusprechen, offen anzusprechen, dass jeder auch das Gefühl hat, ich kann ein zwischenmenschliches Risiko eingehen. Ich darf meinem Chef, dem Abteilungsleiter sagen, du hör mal, ich habe da eine andere Idee, guck dir das doch mal an, hör mich doch mal an. Und so nutzt man auch die Kraft der Gruppe, weil in so einer diversen Gruppe ist es ja oft so, dass es Wortführer gibt und man hört vielleicht gar nicht die Stimmen, die ja sich nicht in den Vordergrund rücken, und vor allen Dingen wird es nicht sanktioniert, wenn sie etwas in Frage stellen oder einen gewissen Fehler auch ansprechen, der bislang vielleicht noch nicht thematisiert wurde. Also das ist psychologische Sicherheit. Achtest du da bewusst drauf, wenn du in Teams zusammenkommst, darauf zu achten, Mimik, Gestik, ist jemand zurückhaltend, das mal anzusprechen? Also spürst du, dass es da Antennen auch braucht in der Rolle der Führung?
ich habe ja auch als Führungskraft lernen müssen. Also man wird ja nicht als Führungskraft geboren. Man hat vielleicht so ein paar Grundzüge, Charakterzüge, die in einem sind, was ich vorhin gesprochen habe. Überzeugung, Fleiß, Mut, das gehört schon ein Stück weit dazu. Kommunikation, extrem wichtig, Dinge dann halt auch ausdrücken zu können, ob es jetzt verbal ist oder Gestik. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Und so eine Gruppe ist ganz simpel. Also 4 Hände schaffen mehr als 2 und 2 Gehirns schaffen mehr als 1 Gehirn. Also wenn ich glaube, ich wüsste alles, dann bräuchte ich ja keinen, dann könnte ich alles alleine machen. Aber das ist halt in der heutigen Zeit nicht so. Und genau diese Offenheiten den Menschen gegenüber, die Menschen sein zu lassen, ihre Stärken, deswegen stelle ich ja jemanden ein oder deswegen komme ich ja jemand oder befördere ich jemanden oder bringe ihn auf den Posten, weil ich davon überzeugt bin, was er kann, was ich vielleicht nicht so gut kann. Und ich habe 2, schon für mich Erfahrungen gemacht. Ich habe einmal, als ich neuer Jugenddirektor wurde bei Gladbach, ich bin ja quasi vom Platz direkt ins Büro gewechselt, habe keine großen Seminare besucht. Ich habe zwar mein Studium gemacht im Sportfachwirt, aber Theorie, Praxis ist dann was ganz anderes. Und damals gab es dieses RISE-Profile. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, ob man es noch kennt. Diese Fragen, wo jeder im Grunde seine Motivation, wie ist man, was triggert einen, was belastet einen, was ist einem wichtig? Und das habe ich mit all meinen Mitarbeitern im Jugendbereich gemacht, also mit diesen 6 Führungskräften, die um mich herum waren, haben wir gesagt, komm, wir setzen uns dahin, wir beantworten ehrlich die Fragen und dann hängen wir unsere Resultate aus. Also wusste ich genau, die wussten von mir, was ärgert mich, was ist meine Motivation, was triggert mich. Ich wusste aber von jedem Mitarbeiter auch. Und damit war es sehr transparent, was Menschen eben, was ihnen wichtig ist, was eher hinderlich ist. Und das andere ist, wenn ich jetzt heutzutage jemanden einstelle, in welchem Bereich auch immer, dann bin ich überzeugt von diesem Menschen und dann kriegt er alle Kraft, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, er soll mich, und wäre schön, wenn er mich mitnimmt auf der Reise, die er dann unternimmt in seinem Fachbereich, aber er hat freie Hand, er hat freie Kraft, natürlich Budget, das ist das, was ich dann zu verantworten habe, aber erstmal in den Gedanken, in den Ideen ist er frei. Und gerne diskutiere ich auch, gerne bin ich auch an diesem Tisch und habe meine Meinung, bin aber immer der einer davon, der am langen Ende sagt, hey, du bist Experte, du bist Fachmann, wenn du denkst, es ist das Richtige, stehe ich zu 100% dahinter, weil ich es auch verstanden habe, zumindest ein Stück weit, was ich in diesem Fachbereich verstehen kann. Also für mich 2 elementare Dinge, das eine offen, nichts zu verbergen, nichts zu verstecken, damit schadet man nicht, im Gegenteil, damit fördert man. Und auf der anderen Seite eben diese Verantwortung auch abzugeben, dieses mitgestalten zu können, jeden Menschen teilhaben zu lassen an dem, was man erreicht. Und es ist nicht einer, es ist nicht ein Spieler, es ist nicht ein Trainer, es ist nicht ein Sportdirektor, sondern es ist immer die Summation von allen. Und wenn die Sonne scheint, dann scheint sie für uns alle. Wenn einer ein bisschen mehr bekommt, egal, wir bekommen alle noch genug Sonne davon. Aber andersrum, wenn es mal schlechter läuft, dann haben wir auch alle den Schatten und dann müssen wir auch alle zusammenstehen. Und das fördere ich einfach mit dieser Offenheit und mit diesem wirklichen Miteinander.
Ja, toll. Weil ich meine, das als Chef, und du bist nun mal Chef, von glaube ich, 4 Direktionsabteilungen, auch beim FC Bayern, da sind einige Menschen unter dir. Also da loszulassen von diesem ego-angetriebenen Muster, das viele Chefs in Deutschland auch an den Tag legen, also sich davon zu verabschieden, das bedarf ja einer gewissen Größe. Also eben zu sagen, ich brauche die anderen, oder wenn der Laden läuft und ich halte mich da ein Stück weit raus, dann ist das eigentlich mit der beste Job, den ich machen kann, weil dann empower ich die anderen. Und ich finde auch diesen Satz, also Freiraum bedeutet Wachstum für die anderen. Also wenn sie diesen Freiraum kriegen, das Vertrauen, können sie wachsen, können sie lernen, kriegen sie Verantwortung übertragen. Nur in der Rolle des Chefs sich davon zu verabschieden, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es scheint mir, dass du da eine komplette Offenheit dazu hast, zu diesen Themen.
Total. Aber die hatte ich eben schon immer. Das, was ich in meiner Geschichte vorhin erzählt habe, diese ganzen Weg, den ich mein Leben lang gemacht habe, der hat funktioniert, weil ich eben nicht alleine war. Also ich habe vielleicht mein Leben für meine Karriere Verantwortung, aber ich wusste und ich weiß, alles, was ich erreiche, das ist nur in einer Gruppe möglich, gerade im Mannschaftssport. Deswegen, ich habe auch immer gesagt, wenn ich nicht Fußballprofi geworden wäre, wenn ich auch nicht Sportdirektor oder Sportvorstand geworden wäre, hätten wir diese 13 Jahre Mannschaftssport, haben mich erzogen, haben mich zu dem Charakter gemacht, ein Stück weit, der ich bin. Thema durchsetzen, trotzdem Respekt, leistungsorientiert zu sein, trotzdem mitzunehmen, Verantwortung zu haben, trotzdem ein Teil der Gruppe zu sein. Das habe ich alles im Mannschaftssport gelernt und das hat mein ganzes Leben auch bestimmt. Und ich hatte, glaube ich, sehr, sehr gute Trainer, unterschiedliche Trainer, auch manchmal sehr harte Trainer, aber auch wieder Trainer, die die an die Hand genommen haben. Mhm. Also man hat auch unterschiedliche Führungskräfte dann auch erleben dürfen, sowohl als Trainer als auch als Sportdirektoren, die man sich dann quasi von außen angeschaut hat. Aber man hat vor allem seine eigenen Stärken, seine eigenen Qualitäten, aber auch seine eigenen Schwächen. Und wie gesagt, ich bin kein Mensch, der beansprucht, ich weiß alles, klar, ich kann alles. Ich möchte gar nicht einen anderen Führungsstil in Abrede stellen. Das, was du vorhin in der Frage gesagt hast, mit dem gibt auch andere Führungsstile von einer Person. Ich bin halt der, der es eher anders sieht, weil ich sage, jede Qualität, jede Kraft, jeder Gedanke, jede Idee macht uns reicher und jede Kommunikation, jede Diskussion macht uns besser. Und deswegen war für mich immer dieser Ansatz eben, das auch von Anfang an so zu leben.
Nur ist die Welt da draußen manchmal gar nicht so bereit dafür, hat man den Eindruck, ne? Dass plötzlich da entsteht eine Diskussion und das wird sozusagen als Schwäche empfunden.
Da stehe ich komplett drüber. Also wirklich Menschen sich zu öffnen oder zu sagen, wie man ist, oder auch zu sagen, hey, das kann ich nicht oder das habe ich nicht, ist für mich keine Schwäche, sondern das ist im Gegenteil, das ist eben genau diese Offenheit, das ist genau diese Berechenbarkeit, die deine Mitarbeiter spüren. Und ich hatte eine Trainerentscheidung in Mönchengladbach, da habe ich sehr, sehr lange an einem Trainer festgehalten, was dir dann auch sehr oft als Schwäche oder als er hat keine Ideen ausgelegt wurde. Aber ich habe tatsächlich halt das bewertet, was ich gesehen habe. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich möchte festhalten. Als es dann zu einem gewissen Punkt kam, wo ich nicht mehr festhalten konnte, weil einfach der Druck so groß war und alles beeinflusst wurde von dieser Diskussion und ich mich entschieden habe, einen anderen Trainer zu machen, hat dieser andere Trainer, der ganz andere Möglichkeiten gehabt hätte, mir gesagt, Max, weißt du, warum ich mich für dich entschieden habe oder für euch entschieden habe? Ich sage, nein, weil du mir gezeigt hast, dass du an einem Trainer festhältst, auch wenn er mal keinen Erfolg hat. Mhm. Und das ist gerade in unserem Geschäft des Fußballs natürlich so. Alles, was wir tun, das strahlt auch in unsere Fußballwelt hinaus. Alles, was wir tun, ist wie eine Visitenkarte, wo Menschen sich auch ein Stück weit identifizieren können und wollen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und deswegen sage ich halt, wenn ich offen bin, wenn ich erkläre, dann mag das der ein oder andere nicht verstehen. Man möchte es als Schwäche ausnutzen. Man möchte eine Diskussion, eine Schlagzeile haben. Okay, dann ist das so. Mhm. Aber ich weiß, die Menschen, die ich irgendwann vielleicht mal für mich gewinnen möchte, die sehen das auch und die werden das in der Regel anders interpretieren.
Mhm. Und das musst du an der Stelle nochmal sagen, weil du gesagt hast, Reißprofil, also heutzutage, was ich auch in den Unternehmen erlebe, wird genauso verfahren und die nennen es anders. Gebrauchsanweisung, meine Betriebsanleitung. Und es gibt tatsächlich Abteilungen, wo diese Betriebsanleitung für mich selbst, also so funktioniere ich, das triggert mich, das macht mir Spaß. Da reagiere ich allergisch drauf. Also dass diese Betriebsanleitung sozusagen dann ausgehängt werden, damit eben, und das hat mich total daran erinnert, was du erzählt hast mit dem Reißprofil, also dass jeder auch weiß, woran er ist und worauf es auch zu achten gilt. Also das finde ich nach wie vor eine hervorragende Maßnahme in einem Team, gerade wenn man neu zusammenkommt oder dass irgendwie neu strukturiert wird, dass man sich kennenlernt. Also das wollte ich nochmal sagen, das ist hochmodern sozusagen, Max.
Wow, das habe ich schon, wann habe ich das gemacht? 2006, meine ich.
Ja, toll. Nein, also auch heute sehr, sehr brauchbar. Darf man Fehler machen, Max?
Ja, man muss Fehler machen. Weil wenn du keine Fehler machst, dann hast du auch nichts entschieden oder nichts probiert. Wie heißt es so schön im Leben, man sollte den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Das wäre dann nicht so clever. Aber wenn einer entscheidet oder wenn man auch Entscheidungen forciert oder haben möchte, dann ist es auch legitim, Fehler zu machen. Bei uns im Leben wird der Fehler ja meistens Wochen, Monate oder Jahre später erst offenkundig. Und dann wieder zurückzuschauen und zu bewerten und sagen, ja, da hätte man anders reagieren können. Okay, ich stehe aber in der Sekunde, in dem Moment in den Schuhen und muss zwischen links und rechts entscheiden. Und deswegen, ich liebe Menschen und ich glaube, das ist eine große Qualität, die ich habe, zu entscheiden. Ich höre mir Dinge an, zuhören, haben wir vorhin in der Einleitung ein bisschen drüber gesprochen, für mich ein elementarer Punkt. Wenn ich Experten um mich herum habe, wenn ich gute Menschen um mich herum habe, die auch mal mir sagen, hör zu Max, das sehe ich anders, dann ist das keine Kritik, sondern dann ist es eigentlich eine Wertschätzung zu sagen, hey Max, achte drauf, könnte auch in die andere Richtung gehen. Einfach das Bild ein bisschen breiter zu machen. Und aus diesem Kontext versuchst du eine Entscheidung zu fällen. Und in dem Moment denkst du, es ist die richtige Entscheidung. Wie gesagt, schön ist, wenn es mehr richtige als falsche sind. Aber wenn ich eine falsche gemacht habe, drüber nachdenken, neu zu justieren und dann eben einen anderen Weg zu gehen, ist auch legitim. Aber das Schlimmste ist, nicht zu entscheiden, einen anderen Menschen oder vielleicht eine Stimmung drumherum entscheiden zu lassen, weil dann entscheidest nicht du, sondern entscheidest du, was andere denken. Und relativ am Anfang meiner Karriere, wo ich ja immer als Underdog galt, auch als Jugenddirektor, ja, Sportdirektor, habe ich immer für mich gesagt, okay, wenn man mich entlässt, dann bitte für Entscheidungen, die ich getroffen habe und nicht für Entscheidungen, die ich für andere getroffen habe. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte immer in den Spiegel gucken und sagen, war der Zeitpunkt, mein Gefühl, sorry, war falsch, es waren zu viele Falsche, da muss ich auch gehen, aber bitte dann dafür.
Ja, Ralf Rangnick sagte auch an der Stelle, Unentschlossenheit ist die größte Schwäche von Führungskräften. Das heißt, die Frage, darf man Fehler machen, die wurde klar beantwortet, darfst du Fehler machen?
Auch ich darf Fehler machen und ich werde auch Fehler machen und ich habe auch Fehler gemacht. Aber nochmal zu dem Thema, was du gerade zu Ralf Rangnick gesagt hast, genau diese Entschlossenheit zu haben, sich zu entscheiden, Beispiel für einen Sportvorstand, du diskutierst mit dem Trainer einen Spieler, nimmst du jetzt Spieler A oder Spieler B? Und natürlich kann man das nach links und rechts und du kannst es endlos diskutieren und es wird nie eine Gebung, eine Führung von oben kommen, wird sagen, du musst das machen, sondern du musst das entscheiden. Und ich bin dann ein Freund, wenn man sich dann für B entschieden hat zum Beispiel, nicht nach 3 Tagen zu sagen, wir hätten A machen müssen, sondern dann ist A für mich gestorben und dann sage ich, und jetzt all unsere Kraft, wir haben uns für B entschieden, aus guten Gründen, und jetzt alle Kraft dafür bündeln, diese Entscheidung gut werden zu lassen. Und nicht um die Entscheidung gut werden zu lassen, sondern das zu unterstreichen, was man entschieden hat. Und das ist quasi ein bisschen mein Plädoyer auch, wenn man sich dann für was entschieden hat, nicht stumpf und dumm dem hinterherlaufen, das meine ich nicht. Aber du hast dich ja nach reiflicher Überlegung in der Regel dafür entschieden.
Genau.
Und da gab es gute Gründe. Und diese Gründe lange, lange, lange beizubehalten und nicht die Möglichkeiten lassen, Zweifel, Zaudern, Zögern, Meinungen, sondern davon überzeugt, damit erstmal durchzugehen. Das ist eben auch ein Credo von mir. Als ich damals in Gladbach anfing, wurden sehr viele Entscheidungen, man sprang sehr viel von A nach B, von B nach C, von C nach A, von A nach D. So empfand ich das damals. Und ich habe mir dieses Bild vorgestellt, okay, wenn ich dauernd nach links und rechts springe, wie soll ich jemals irgendwo ankommen? Gar keine Chance. Ich beschäftige mich
mit ein gutes Bild. Genau. Ja, das ist ein super Bild.
Ja. Habe ich dann dieses Bild für mich geschaffen, zu sagen, ja, wir sind auf einer Autobahn unterwegs. Es gibt Leitplanken. Die haben mit Charakter zu tun, die haben mit Integrität zu tun, die haben mit Vision zu tun, mit einer Mission, die wir zu erfüllen haben. Aber in dieser Autobahn oder auf dieser Autobahn, in diesen Leitplanken, kannst du dich bewegen, möchte ich deine Kreativität haben, möchte ich deine Überzeugung haben, möchte ich deinen Fleiß und deinen Input haben. Und wenn wir das alles machen, dann werden wir auch irgendwann ankommen. Und diese Autobahn kann auch mal ein Stück weit mit Nuancen angepasst werden, aber du musst einen Plan haben. Wenn du keinen Plan hast, keine Idee hast, keine Philosophie hast, keine Struktur dann dafür hast, dann wirst du nie irgendwo ankommen, wirst auch nie Erfolg haben.
Jetzt nehmen wir mal dieses Bild der Autobahn. Das ist ein schönes Bild, wie du es beschreibst. Darf man da auch anhalten?
Natürlich, man muss auch mal stillstehen. Man muss auch mal rekapitulieren, wie es so schön heißt. Man muss mal nachdenken, ist das noch alles richtig? Fühlt sich das an? Müssen wir anpassen? Wir sehen andere, wir sollten die offenen Augen haben, auch mit Konkurrenten zu sehen, die es ja auch gibt. Gerade in jedem Business gibt es Mitkonkurrenten. Was machen die? Was machen die anders? Was ist bei denen gut? Ein Beispiel für mich. Ich wurde oft gefragt, ob ich ein Kommunikationsstudium oder irgendwas gemacht habe. Habe ich nie. Ich rede, Entschuldigung, manchmal wie mir die Schnauze geplatzt ist, weil das
Herz... Also bislang gefällt es mir ganz gut. Mach weiter so.
Gott sei Dank. Weil bei mir spricht das Herz. Bei mir spricht das Herz, bei mir spricht die Emotion, die ich dann auch für die Sache habe und die ich lebe. Aber was ich gemacht habe, ist zum Beispiel in meinen Anfangsjahren, und witzigerweise mache ich das heute noch, ich schaue mir die Vorberichte an den Bundesligaspieltag an, ich schaue mir die Nachberichte an. Warum? Weil ich meine Kollegen, und davon gibt es sehr gute, sehr viele, die sprechen ja auch vor der Kamera. Und für mich war wichtig, glaube ich dem, was er sagt, redet er jetzt quasi oberflächlich, weißt du, du spürst, da ist mehr, redet er bla bla, was macht das bei mir als Zuhörer? Und eine der meistgestelltesten, also ich habe davon sehr, sehr viel gelernt, und eine der meistgestelltesten Fragen bei uns im Fußball ist ja, wenn wir einen Misserfolg haben, ja, ist der Trainer nach dem nächsten Spiel, wenn er nicht gewinnt, noch auf der Trainerbank? Ja. Eine legitime Frage, für dich unfassbar schwer zu beantworten. Und ein Kollege von mir hat damals im Fernsehen gesagt, donnerstags war das bei der PK, also er wüsste heute nicht, was am Samstag passieren sollte, dass er nicht mehr Trainer ist. Und ich habe mir diesen Satz angehört und habe gesagt, er ist perfekt.
Cool.
Weil du bist überzeugt, das ist dein Trainer. Wenn du 0-1 unglücklich verlierst, ist es dein Trainer. Verlierst du 0-8, okay, dann wusste ich das am Donnerstag nicht, dass das passieren kann.
Genau.
Also was ich damit sagen will, zuhören, lernen, und viele deiner Kollegen machen auch viele Dinge sehr, sehr gut. Und was bewirkt es bei dir als objektiver Zuhörer, was er gerade sagt? Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, anhalten, anderen zuhören und da für dich auch Schlüsse draus ziehen. Mhm.
Du hast in einem echt tollen Interview mit den 11 Freunden den Satz gesagt, du lebst den Moment mehr. So, glaube ich, hast du es gesagt. Oder du lebst mehr im Moment. Wie funktioniert das für dich? Also anhalten hast du gerade auch nochmal aus einer anderen Perspektive beschrieben. So jetzt mal auf dich bezogen, Max. Mehr im Moment leben bei all den Herausforderungen, bei der Taktung durch so eine Woche, Interviews, Spielergespräche, Vorstandsebene, die Stakeholder. Also wie funktioniert das für dich, dass du diesen Satz glaubwürdig so platzieren kannst und ich glaube auch ganz bewusst und mit Bedacht auch da an der Stelle so gesagt hast?
Auch da ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin marschiert ohne Ende, um einfach gerecht zu werden den Menschen, auch mir gerecht zu werden, meine Anforderungen, meinen Anspruch an mich selber. Und wir haben mit Gladbach dreimal die Champions League erreicht. Und an dem Spieltag, wo die Saison zu Ende war und wir die Champions League erreicht hatten, haben alle gefeiert. Und meine Gedanken kreisten nur darum, wie muss der Kader aussehen? Welche Spieler müssen wir verpflichten? Wie sind die finanziellen Möglichkeiten? Was kommt auf dich zu Belastung? Ich habe diesen Moment der Champions League erreichen, was für Gladbach damals, auch heute noch, wie eine deutsche Meisterschaft ist, nicht gefeiert, nicht genossen. Ich habe das, was quasi der Antrieb ist meines Tuns, nämlich erfolgreich zu sein, jeder definiert Erfolg anders, aber sportlichen Erfolg zu erreichen, eine Stadt, ein Verein stolz zu machen für das, was man geschaffen hat, diese Kraft mitzunehmen, um in die nächsten Aufgaben zu gehen, habe ich nicht gemacht. Damit habe ich irgendwann meine Flamme, die jeder Mensch in sich trägt, aber ich meine Flamme immer mehr zum Erlöschen gebracht. Und das ist ein Prozess gewesen, wo ich gesagt habe, ja, aber du machst es mit so viel Inbrunst, du machst es dafür, dass wir was schaffen, jetzt bei Bayern München Pokale zu holen. Mhm. Aber dann genieß den Moment auch. Mhm. Dann lass ihn zu. Muss ja nicht 4 Wochen sein. Ich muss ja nicht 4 Wochen feiern. Aber zumindest mal 3-4 Tage, auch ohne Gedanken, soweit das geht, ohne sich Sorgen zu machen, zu genießen. Und das mache ich heute eben. Heute ist es der Moment, wenn du sagst, du gewinnst ein Spiel, dann gehe ich raus und sag, hey, wir haben 5-0 gewonnen, wir haben gut gespielt, ich genieße es jetzt einfach. Ja, warum hast du das und warum? Nein, morgen. Das ist dieses ganz ein simples Beispiel. Beispiel, wenn du eben eine stressige Zeit hast, zu Hause zu sein, das Handy wegzulegen und einfach mit dem Hund spazieren zu gehen. Wo ich früher mein Handy immer dabei hatte, die Geschichte ist ja auch, ich weiß nicht, ob es bei 11 Freunden auch noch war, Lucien Favre hat mich beim Hundespaziergang hat mich angerufen und gesagt, er hört auf. Das kann mir heute nicht mehr passieren. Nicht, dass es den Trainer nicht gibt, aber weil ich mein Handy nicht dabei habe. Es kann danach sein. Und das meine ich, diese Momente des Aufsaugens, der Kraft, der Energie, weil wir sind nicht endlos an Kraft und Energie. Und es wird sich sehr viel um Mitarbeiter gekümmert mittlerweile im Leben. Wir schauen das Work-Life-Balance. Wir gucken, dass die Menschen ihre Zeit haben, dass Familienväter, auch wenn sie Physiotherapeuten sind, in den Urlaub fahren können, obwohl die Saison läuft. Wir gucken drauf. Wo wenig drauf geschaut wird, zu wenig in meiner Meinung, ist tatsächlich auf Führungskräfte. Wie geht man mit ihnen um? Wie schaut man auch auf sie? Und das habe ich gelernt, das musst du machen, weil jeder sagt, naja, der ist stark, der macht das schon, der kriegt das hin. Den Anschein geben wir ja auch als Führungskraft, aber wie sieht es denn tatsächlich innen aus? Und das ist mein Learning in einer sehr schwierigen Zeit, dass man da eben auch diese Momente nehmen muss, sich auf sich achten muss um diese Kraft zu behalten, um in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren im besten Fall auch noch da zu stehen, wo man gerade steht.
Also da geht's um Achtsamkeit, Mindfulness, also wirklich quasi das als eine Routine einzuführen in sein Leben, also dass man immer wieder diese Momente sucht, um das zu trainieren, ne, weil es geht natürlich nicht, wenn man aus der einen Welt kommt, ne, mit dem Knopfdruck irgendwie in die nächste Welt, sondern das braucht auch Zeit, es braucht Entwicklung und jetzt ist es ja so, dass du auch in so einer Rolle eine Vorbildfunktion hast und ein Stück weit das ja auch vorlebst. Das heißt, da geht es ja auch um so ein Thema wie, ich muss erstmal erkennen, dass es mir vielleicht nicht gut geht, dass ich auch vielleicht Unterstützung brauche, dass ich eine Auszeit brauche. Und in dieser Welt, wo es nur darum geht, zu performen, stark zu sein, Social Media, werden ja nur diese Seiten quasi gezeigt, sich das selbst erstmal einzugestehen. Hey, ich überpace gerade, ich habe keine Kraft gerade mehr, sich vielleicht auch Hilfe, also im Freundeskreis, aber auch professionelle Hilfe. Mensch, ich brauche da mal einen Ansprechpartner, einen Feedbackpartner. Das ist ja ein wahnsinniger Schritt in dieser Welt, wo sonst immer nur das tolle, schöne, starke in den Vordergrund gerückt wird. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, aber ohne den geht's ja gar nicht.
Das Wichtigste ist, ehrlich zu sich selber sein. Also man singulär, wie gesagt, wir reden über Führung. Ja. Das macht man als Kopf mit der Gruppe, aber singulär für sich zu schauen und sich zu sich ehrlich zu sein, das ist das, was ich gelernt habe, was ich nie gemacht habe. Ich war Fußballer, Spiel verloren, nächstes Spiel gewinnen, nach vorne gucken, nach vorne gucken, nach vorne gucken. Nie aufzuarbeiten, sich selber zu fühlen oder zu spüren. Man stumpft auch in dieser Welt des Fußballs ein Stück weit ab. Aber das wird am langen Ende eher vielleicht in einen, wenn du jetzt nicht ein emotionsloser Mensch bist, dann gehst du einfach oberflächlich drüber weg. Aber wenn natürlich man Herz hat, wenn man Empathie hat, wenn man Gefühle hat, dann trifft das ein irgendwann und dann verlierst du irgendwann die Kraft, die ich gerade angesprochen habe, und die Energie. Und da davor sich zu schützen, heißt eben zu sich ehrlich zu sein. Also auch da, ich kann immer mit sehr viel Beispielen agieren, weil ich natürlich auch alles erlebt habe, aber jetzt auch natürlich bewusst verstehe, was damals passiert ist. Wenn mein bester Freund mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, es geht mir gut, obwohl es mir beschissen ging. Aber ich wollte meinen Freund nicht mit meinen Problemen überhäufen, womit ich ja mich belogen habe und meinen Freund belogen habe. Ich habe quasi von mir weggelenkt dauernd und habe mich quasi selber dabei auch ein Stück weit vergessen. Dumm, aber es war so. Und dann war ich eben in meiner Phase und ich war bei dem Psychologen, der gleichzeitig ein Coach war, ein ganz toller Mensch, der mir dann die Frage gestellt hat, was macht dich glücklich? Simple Frage, kann jeder ganz schnell beantworten. Habe ich übrigens auch ganz schnell beantwortet. Gesundheit, Freunde, Leben, Reisen, Geld, keine Ahnung, oberflächlich. Und dann lag ich abends im Bett und habe da über die Frage nochmal nachgedacht und habe gesagt, hey, wenn du jetzt nicht ehrlich zu dir bist, also wenn du jetzt nicht irgendwann mal anfängst, auch mal diese Kruste und dann einfach mal zuzulassen, dann nie mehr. Und dann habe ich nochmal angefangen, mir dich hinzusetzen und sagen, okay, was macht dich wirklich glücklich? Was willst du? Manchmal ist die Frage einfacher zu beantworten, was willst du nicht mehr? Und habe das dann getan und habe da eigentlich gelernt, wie wichtig dieses Thema Ehrlichkeit zu sich selber ist. Und auch das ist für mich keine Schwäche, sondern das ist Größe, darüber zu reden, kann sagen, hey, ich habe es jahrelang so gemacht, eine meiner vorigen Antworten, kein Fehler. Damals habe ich gedacht, es muss so sein. Heute sage ich, es hätte nicht sein müssen, es war gut zu dem Zeitpunkt, aber heute möchte ich es nicht mehr so. Und das ist eben ein Learning.
Absolut. Absolut. Ja, und weil du es auch nochmal ansprichst mit der Frage, so was macht dich glücklich? Die Frage auch, was tust du dafür, um glücklich zu sein? Ne? Das ist dann schon der nächste Schritt und dann wird es schon schwieriger, ne? Weil diese erste Frage ist schnell beantwortet, aber was tue ich dafür Tag für Tag, um glücklich zu sein? Dann wird es schon schwieriger und dann gerät man schnell ans Eingemachte. Ich habe mit Ottmar Hitzfeld gesprochen und er war auch sehr offen in Bezug auf seine Burnout-Thematik und er hat mir damals gesagt, er habe danach ganz große Angst gehabt, wieder in diese Situation zu kommen und deshalb hat er auch ganz viele Angebote nicht mehr angenommen. Also er hatte wirklich so, er wollte das auf keinen Fall mehr erleben. Wie geht's dir denn? Also ist es nachvollziehbar? Also diese Vorsicht oder dass es auch ständig quasi da ist, dass die Alarmglocken parat sind, um ja nicht wieder in so eine Situation reinzukommen?
Ich habe ehrlicherweise keine Angst davor, weil ich ganz bewusst lebe, arbeite, tue, agiere und ich Menschen, wenige Menschen, aber extrem wichtige Menschen um mich herum habe, mit denen ich mich da austausche und die mir immer sagen, ich habe dann gesagt, hör zu, wenn ihr nochmal merkt, dass ich da reinrutsche, Klammer auf, ich weiß, dass ich es spüren würde vorher und würde vorher versuchen, ein Stoppschild einzuhauen, aber wenn ich es nicht spüren würde, dann haut mir bitte auf den Hinterkopf und sagt, Max, wach mal wieder auf. Ich habe keine Angst davor, weil ich viel bewusster Dinge erfahren habe, gelernt habe und damit in Zukunft auch umgehen werde.
Also Bewusstheit ist, finde ich, ein mega Wort auch. Also tatsächlich, Bewusstheit ist ein ganz, ganz großer Schlüssel für ganz, ganz viel Glück und Zufriedenheit in unserem Leben, für Entwicklung, für Persönlichkeitsentwicklung. Also, dass man sich über gewisse Dinge klar wird, dass man Dinge bewusst macht und diesen Autopiloten auch ja so oft wie es geht ausschaltet, ne, weil wir ganz, ganz viele Dinge tagsüber einfach im Autopiloten machen, auch reagieren in Beziehungen, im Berufsumfeld ganz oft im Autopilotenmodus unterwegs sind und da Bewusstheit reinzubringen, wieso agiere ich jetzt gerade so, wie ich agiere, wieso rede ich gerade so, wie ich rede, das ist ja super, super spannend und super wichtig, aber da erstmal den Zugang zu bekommen, das zu unterscheiden, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht das eigentlich, dass ich jetzt bewusst denke, das hat dann eben auch mit solchen Pausen zu tun, die du sagst, nämlich mit dem Hund spazieren gehen, sich wahrnehmen, ah, guck mal, die Luft, der Wind, die Bäume, ah, das Laub, ja, das ist Bewusstheit, aber das denkt man sich erstmal gar nicht.
Aber Bewusstsein muss man auch lernen. Man muss wirklich, ja, ist simpel an, aber Bewusstsein muss man lernen. Und das ist ein Prozess, den machst du nicht so nebenbei, sondern du, und mit sagen, ich will jetzt bewusst genießen, ich will jetzt bewusst diesen Schluck Wein. Ja. Keiner, das tut keiner. Und ich finde es immer dann, wenn ich dann irgendwo bin, keine Ahnung, Fußballspiel, Konzert, wo auch immer in einer Stadt, und du siehst, wie viele Menschen. Ich habe es auch gemacht und ich mache es heute auch noch. Ich bin jetzt kein Besserwisser, aber wenn ich dann die Menschen anschaue, die alle sich hinter dem Handy verstecken, weil sie filmen, weil sie Fotos machen, ja, die können gerade diesen bewusst schönen Moment nicht bewusst wahrnehmen. Sie haben ihn zwar auf dem Bild und schauen sich vielleicht noch dreimal an und sonst verschwindet es dann unter Bild 183 bei 20.000. Aber dieser Moment, den hat man leider verpasst und den kriegst du aber nur einmal.
Ja.
Den kriegst du nur einmal. Diesen Glücksmoment, der so kurz ist, den kriegst du nur einmal. Und das ist aber alles Energie, wenn du das bewusst wahrnimmst, keine Ahnung, diesen Ausblick, diesen Anblick, dieses Lied, was gerade gespielt wird im Konzert, dann musst du es bewusst mit deinem Herzen wahrnehmen. Die Erinnerung kannst du erzählen. Du kannst es jetzt nicht zeigen. Und Menschen leben mit Bildern, das weiß ich. Aber dieses für dich in dem Moment, es für dich aufzusaugen, das ist für mich Bewusstsein lernen.
Voll. Das ist echt der große Schlüssel. Und jetzt hast du schon ganz viel auch von Einsichten gesprochen, so in deinem Leben, von Prozessen auch, von Entwicklung. Und es gibt ja so Lebensweisheiten und Einsichten, die man einfach im Laufe des Lebens dazulernt. Dinge, die man erst später im Leben begreift, wirklich. Ah, so ist das also. Und jetzt gibt's eine super spannende Rubrik im Zeitmagazin und die heißt, was ich gerne früher gewusst hätte. Und da geht's eben um so Einsichten. Mensch, das war mir gar nicht so klar. Da würde ich heute, hätte ich das ja ganz anders gemacht. Oder damals als Spieler. Mensch, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich vielleicht auch eine erfolgreichere Spielerkarriere gehabt. Wenn du so diese Frage hörst, was hätte ich denn gerne früher gewusst? Dass der Job eines Bayern-Sportvorstandes so anstrengend ist, wie er ist, oder solche Dinge, das würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber die Frage, was hättest du gern früher gewusst in deinem Leben? Es hätte dir geholfen als Einsicht.
Ist das langweilig, wenn ich sage, ich hätte nichts vorher wissen wollen, weil ich alles hätte...
Das ist super spannend, dass du das so sagst.
Weil ich alles erfahren wollte, vielleicht teilweise musste, um zu dem zu werden, der man ist. Und das in jeder kleinen Etappe. Kindheit, Jugendfußball, Schule, Job, Fußballprofi, jetzt daneben den Platz. Ich bin tatsächlich, diese Aussage, wenn ich mit dem Wissen heute nochmal 30 wäre, ja, das ist eine Hypothese und das ist ein schöner Gedanke. Mhm. Den kann man, glaube ich, im Freundeskreis auch mal diskutieren. Aber tatsächlich ist das für mich keine Alternative und ich gebe dem keine Kapazität in meinem Kopf, weil ich sage, all das, was ich gelernt habe, all das, was ich erfahren habe, erfahren durfte auch, macht dich zu dem, der du bist. Und hoffentlich am Ende dann ein Mensch, der viel Schönes erlebt hat, der Erfahrungen gemacht hat. Und für mich ist es wie ein Weg, wo man den Rucksack belädt, wo du auch wieder entlädst, wo du sagst, okay, das muss aber jetzt wieder raus. Aber all diese Erfahrungen und all diese Erkenntnisse, das ist für mich eigentlich das Größte. Und deswegen dieser Gedanke mit dem Wissen von heute, vielleicht Jahre zuvor, das mit dem Gedanken tatsächlich beschäftige ich mich gar nicht, möchte ich auch gar nicht großartig. Ich sage nur immer, das ist ein Spaß dann am Rande. Ich habe immer, wenn ich unsere Trainer heute sehe mit Analyse und unsere Performance Manager, was die alles mit Ernährung alles machen könnten, da sage ich manchmal, wenn es das alles schon vor 30 Jahren gegeben hätte, hätte ich definitiv, und jetzt komme ich zu deiner Eingangsfrage, hätte ich definitiv ein Tor geschossen.
Ja, weil das muss man sich ja vorstellen. Also da müssen wir an der Stelle nochmal thematisieren, Max. Also kein Tor, erste Liga, zweite Liga und in den Jugendnationalmannschaften, also du gehörtest ja zu den talentiertesten Spielern Deutschlands, das muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen. Also viele Jahrgänge mitgemacht und da, glaube ich, gibt es ein Tor in der U17. Das habe ich dann irgendwo entdeckt. Also ein Tor hast du da geschossen für die U17. Ich glaube, U21 hast du auch 15, 16 Spiele. Also da bist du auch torlos geblieben. Sagt uns das was aus, dass Max Eberl in all den Jahren so wenig Tore geschossen hat oder fast gar keins?
Also ich sag das was über dich aus. Also ich hab tatsächlich im Profifußball, also in 250 Pflichtspielen mit DFB-Pokal, kein Tor geschossen. Aber tatsächlich begann meine Karriere als Torjäger. Also als ich bei Bayern war, war ich sogar mal Torschützenkönig in meiner Mannschaft in der Liga. Ich habe dann tatsächlich, als ich in der U15 vom DFB nicht eingeladen wurde, weil ich zu klein war, bei der U16 konnten sie nicht mehr mir vorbei, scheinbar, wurde ich eingeladen und ich habe tatsächlich beim ersten Länderspiel direkt auch ein Tor gemacht. Also ich habe im Jugendbereich sogar ein paar Tore geschossen, aber tatsächlich später hinten raus dann nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass das über mich was aussagt. Es vielleicht sagt über meine Qualität aus, die ich damals hatte, die eben nicht dazu geeignet war, Tore zu schießen, sondern damals eigentlich schon eher der zu sein, der eher Vorbereiter war, der sich für die Mannschaft ein Stück weit aufgeopfert hat, um als Gruppe Erfolg zu haben. Den Kreis, den würde ich sogar unterstreichen, aber dass ich kein Tor geschossen habe, das würde ich jetzt nicht darauf reduzieren, dass es irgendwas über mich aussagt.
Okay. Ja, und so langsam kommen wir auch schon so zum Ende, Max, noch ein, zwei Fragen. Das will ich gerne nochmal mit dir teilen, weil ich zuletzt tatsächlich auch an dich gedacht habe, als bekannt wurde, dass Jürgen Klopp nach Leipzig geht. Da hatte ich so das Gefühl, Mensch, also diese Wucht der Kritik, dieser Sockel, der umgestoßen wurde, also Menschen, die sozusagen in jemanden wie Jürgen Klopp ganz, ganz viel Hoffnung, Wünsche projizieren in der Welt, die sehr unüberschaubar ist, die komplex ist, die uns auch überfordert. Und ich hatte so das Gefühl, ja, so Menschen, die, ja, das ist toll, dass man die hat, an denen man sich orientieren kann, die hält man aber auch hoch. Und in dem Moment, wo sie vermeintlich, ne, gegen Dinge verstoßen, werden die radikal rigoros von da oben umgestoßen und diese Galionsfiguren fallen dann ganz tief und so tiefer fällt man dann auch in der Gunst. Und das hat mich ein bisschen auch an deine Situation erinnert, als bekannt wurde damals, dass du zu RB Leipzig gehst. Ist das ein bisschen erklärbar, dass dann so projiziert wird, dass diese Kritik ja jedes Maß verliert? Und ist es dann aber auch so, dass Menschen wie Klopp dann auch irgendwann mal aufhören oder loslassen, alles allen erklären zu wollen und zu müssen, weil sie wissen, in dieser Welt kannst du einfach nicht alle überzeugen und du kannst auch nichts dafür, dass du dieses Bild vielleicht für Millionen von Menschen warst.
Ich würde es so beschreiben und jetzt gar nicht auf Kloppo oder auf mich beziehen. Wenn Menschen was lieben und vielleicht sogar über die Maßen lieben und einen in diesen Menschen auch sehr viel rein projizieren, vielleicht auch zu viel, und dieser Mensch enttäuscht dich, dann kann der eine traurig sein, der eine oder andere hat Verständnis, die Großzahl, und jetzt sage ich bewusst dieses Wort, wird dich hassen, weil sie was verlieren. Das ist eigentlich ein Kompliment, fühlt sich nicht als Kompliment an. Menschen, der so ein Vorbild war, so viel aufgeladen wird von außen, man will das ja gar nicht. Also man will einfach sein, wie man ist. Man ist, wie man ist. Und das würde ich bei Jürgen Klopp 1:1 unterstreichen. Aber die Außenwahrnehmung dreht sich dann auf einmal. Und es schlägt dann teilweise in Hass um, was ich nicht verstehe. Weil es steht uns nicht zu, keinem über das Leben des anderen zu urteilen, wenn er mir nichts tut.
Ja.
für die Menschen tut er was. Er geht von einer, ich gehe von Tradition zu Kommerz. Man kann darüber diskutieren, ob man das gut findet oder nicht.
Absolut. Ja.
Aber meine Entscheidung in meinem Leben, was ich jetzt als den richtigen Schritt sehe, und jetzt kommt zu dem Punkt, was macht mich glücklich, was möchte ich? Und ich wollte mit RB deutscher Meister werden und ich habe in RB diese Chance gesehen und die wollte ich einfach ergreifen. Und dass Menschen das gut finden, schlecht finden, völlig legitim. Aber wenn das dann in Hass umschlägt, dann ist es genau das, was man heutzutage in der Gesellschaft nicht möchte. Und das ist genau das, wo dann manche Vorbilder sagen, hey, ich will es gar nicht sein. Ich will es gar nicht sein, weil ich möchte weder auf der einen Seite auf diesen Sockel gehoben werden. Ich zum Beispiel möchte nie auf einen Sockel gehoben werden. Hans Meyer hat es immer so schön gesagt, bitte baut mir nie ein Denkmal, weil morgen, Entschuldigung, kacken die Tauben drauf. Genau. Aber genauso auf der anderen Seite möchte ich nicht verteufelt werden, wenn ich dann eine Entscheidung treffe, die vielleicht dem einen oder anderen nicht gefällt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Liebe zu groß wird, dann schlägt es irgendwann in Hass um.
Das ist die Tiefe dieser Sympathie, dieser Beziehung, die dann tatsächlich genau auf anderen Ende der Skala wieder ausschlägt und aufschlägt.
Aber auch da müssen wir vielleicht ein Stück weit berücksichtigen, manchmal nur in diesen kleinen Scheuklappen denken. Manchmal sieht man die Welt zu klein. Ich glaube, dass es in anderen Bereichen über die Welt, über die Grenzen hinaus gar kein Thema ist, wo irgendeiner drüber diskutiert, aber man kriegt halt nur seinen Mikrokosmos oder den etwas größeren Kosmos mit und denkt immer, das ist die Wahrheit. Es ist nicht immer die Wahrheit, sondern man muss auch offen sein, dass es eben eine ganz andere Wahrheit gibt, die vielleicht sogar viel größer ist. Der andere Bereich ist halt nur lauter.
Das stimmt. Ich wollte jetzt fast schon zur letzten Frage kommen, aber das will ich dich gerade nochmal fragen, so diese andere Welt wahrnehmen. Bist du ein Reisender oder wo sind deine Inseln, wo du versuchst, auf die andere Seite des Sees zu kommen, um auf dich zu schauen, auf eine andere Perspektive sozusagen zu erleben? Gibt es solche Inseln? Viele machen das mit Reisen. Das ist jetzt schwieriger für dich, aber sorgst du immer wieder oder versuchst du da mit Auszeiten quasi weiterzukommen oder gibt es noch andere Dinge, die du pflegst, damit du eben mal anders, einen anderen Einfluss kriegst?
Ein sehr guter Freund von mir ist Axel Bosse, auch das ist bekannt seit dem Elf-Freunde-Interview und er sagt oder hat einen Song, man nimmt sich mit. Ich habe auch Reisen gemacht und habe gedacht in der ersten Phase, hey, das ist super. Nichts ist falscher als das. Man sieht zwar andere Dinge, aber dein Ich reist immer mit und das Ich, das habe ich auch dann mal gesagt, die Reise zu mir selber war die größte Reise im ganzen Leben. Und wenn ich heute dann diese Frage, wo suchst du dir eine Insel, dann ist es tatsächlich einfach der Austausch mit deinen allerbesten Freunden, mit meiner Frau zusammen zu sein und über Dinge zu reden, auch weg vom Fußball oder auch über den Fußball und sag herzu, sieh's nicht so dramatisch, sieh's, entdramatisiere das, was gerade ist. Und das ist tatsächlich meine Insel. Inseln müssen nicht immer groß sein und außergewöhnlich, sondern manchmal sind die ganz kleinen Dinge, die sind ausreichend, dass man den Blick auf die Sache anders sieht.
Toll. Absolut schön beschrieben, Max. Und die letzte Frage, die ich dir stellen will, ich habe noch ganz viel, aber haben uns nun mal dazu geeinigt, dass wir das in diesem Zeitrahmen halten. Mit welchem deiner, also eine schwierige Frage, Max, Achtung, mit welchem deiner Ex-Trainer würdest du gerne zu Abend essen und weshalb? Also Ex-Trainer, du kannst auch gerne als Spieler einen Ex-Trainer nehmen oder eben auch Trainer, die du eingestellt hast.
Gerne Hans Meyer, auch wenn wir immer wieder miteinander eh schon kommunizieren. Das Einzige, was bei diesem Essen nicht so schön wäre, ich müsste bezahlen, egal wann, obwohl auch er eingeladen hätte. Aber nein, weil Hans, und das merkt man, Spieler, die bei Hans Meyer gespielt haben, es gibt welche, die ihn nicht leiden konnten, weil er natürlich harte Entscheidungen getroffen hat. Ich habe Hans Meyer immer extrem gerne zugehört, weil seine Rhetorik mich beeinflusst hat, seine Sicht auf die Dinge beeinflusst hat, sowohl auf dem Platz als auch auf die Welt, mit all seinen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und dementsprechend wäre Hans Meyer der Ex-Trainer, mit dem ich mit anderen auch, das sage ich auch ganz ehrlich, aber jetzt, wenn ich mich für einen festlegen müsste, dann wäre es Hans Meyer.
Ja, wunderbar. Da würde man gern dabei sitzen, weil auch mit Hans habe ich zusammengesessen und die dauern die Treffen, ne?
Ja, und man hat nicht so viel Redeanteil.
Ja. Ja, umso schöner, dass wir heute ganz viel Redeanteil von dir hatten, Max. Wunderbar, wirklich großartig in der Tiefe. Das will ich an der Stelle wirklich sagen, du dich auf das Thema eingelassen hast und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken. Ich nehme da wieder ganz viel mit und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Dir ganz, ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten. Bleib gesund und toi, toi, toi weiterhin auf deinem Weg.
Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.